jetzt mit uns?
Hallo?
Was heißt denn jetzt hier bekloppt? Ja, nur nicht beleidigen. Ja, dann kaufen Sie gar nichts. Dann kaufen Sie gar nichts. Lass uns mal nichts hier.
Ich bin ja nicht zu Hause. Ich wohne woanders. Bist du bekloppt oder was?
Ich kann doch nicht beleidigen.
Naja.
Wir haben das Hände Haus.
Und wenn ich vorher mir gekauft, dann ist es meine Sache.
Entweder Sie halten sich daran, so wie wir gerne nein. Oder Sie kaufen gar nichts.
Jetzt sind das zwei verschiedene Haushalte.
Sie kaufen denn gar nichts.
Nein.
Hat sie jetzt aber auch
das Hausrecht.
Das ist das Hausrecht.
Hallo, das ist mein. Warte mal.
Mensch, Sie hören
doch. Nein.
Du, Sie kommen.
Ach mal, das ist Schluss hier.
Hallo, soll ich von
zwei verschiedene Haushalte?
Zwei verschiedene Haushalte!
Das ist aber gut.
Ja, dann einmal für Sie und einmal für Sie.
Genau. So, jetzt nur.
Na also,
hat
ihn einmal noch
einmal.
Wenn Sie so ein Haushalt wird, auch
nicht. Ja, ja, das daran besser. Halten die sich ja um.
Ja, schon. Das
ist die Bullen rufen. Ja, das ist nicht normal.
Sie sind nicht normal.
Ja.
Politox Podcast.
Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Politox Podcast live aus dem Quarantänebunker des Politox Headquarters. Am Mikrofon wie immer euer Falk Fatal und live zugeschaltet aus dem Krisengebiet ist der Raidinator. Hallo Raidi, wie geht es dir?
Hallo Falk, das war jetzt der Moment, wo 1000 unserer Hörer abgeschaltet haben.
Weil du so viel lachst oder was?
Weil ich so viel lache.
Dass
ich bin der immer
Lachen
lacht.
Noch nicht vergangen ist. Wie kannst du nur?
Oh,
die letzte
doch,
entscheidende
doch.
Schlacht um das Klopapier hat begonnen und du
auf dem Weg,
sitzt
Kapitän.
Hier und fängst an zu lachen.
Ja, ich habe eben gerade aus einem Aldi in Berlin ein Video oder vielmehr die Quincy hat das geguckt, wo die da den Aldi stürmen. Ja, die Verkäufer versuchen dann noch mit Einkaufswagen sich zu verbarrikadieren. Ich weiß nicht, ob das echt ist.
Ich glaube, das
aber
ist echt. Weil mir wurde,
also,
ich habe zum einen neulich vor ein paar Tagen irgendwie auch ein Video gesehen. Das heißt Video, das war ein Foto. Und von einem Aldi hier in Wiesbaden. Wo halt irgendwie eine Riesenschlange irgendwie am Eingang war. Also die Leute wirklich, das muss dann am Samstag gewesen sein, den Laden irgendwie gestürmt haben. Und mir wurde heute ein Video zugespielt. Wenn alles geklappt hat mit dem Formatieren, dann habt ihr das jetzt auch im Intro gehört. Und zwar geht es da um Handgreiflichkeiten in einem DM-Markt um Toilettenpapier. Es ist wirklich absurd, ja.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich habe eben gerade gesehen oder gehört vielmehr, eine Freundin von mir, die ist Ärztin, macht aber
ich
mittlerweile
hoffe, das
mehr.
Ist Raucherhusten und kein Corona-Husten.
Das weiß ich noch nicht. Also dazu komme ich gleich noch, zu der Idiotie der ganzen Geschichte. Ich habe von einer Freundin von mir, die ist Ärztin, von der habe ich die Tage, oder gestern war das, habe ich ein Video gekriegt, da habe ich auch schon gedacht, oh, wieder Verschwörungsscheiße, ne? Da ging es darum, ist ein Arzt interviewt worden, der war auch lange Zeit für die SPD im Bundestag, der ist auch Amtsarzt gewesen, war auch im Europa.
Dieser Dr. Wotrak.
Genau.
Ja.
Hast du das auch gehört?
Ich habe es mir nicht komplett angehört, aber ich habe mich auch ein bisschen über die Person irgendwie informiert, ja.
Ja, also, der scheint aber gar nicht so unseriös zu sein, oder?
Also mein erster Eindruck war, zumindest was man so liest, so, ja, ja, zumindest scheint ein richtiger Arzt zu sein.
Ja, also das stimmt definitiv. Also der war auch,
ja, gesagt, auch SPD-Mitglied und sonst was. Und
wobei das natürlich schon einen skeptisch stimmen sollte. Nein, auf jeden Fall. Und der war ja auch ein Vorsitzender vom Gesundheitsausschuss in der EU. Und der redet darüber, von wegen über dieses Testverfahren, also dieser Dr. Droschek, nee, wie heißt der, Droster. Also das der, zum Beispiel.
Der diesen NDR-Podcast, das Corona-Update macht, den meinst du, oder?
Also ach, das macht er auch noch, ja.
Der auf Chef jeden Fall, von der Charité.
Ja, auf jeden Fall hegt der Zweifel an der Validität des Tests. Also dieser Doktor, von dem wir gerade reden, ja. Dass der Test muss ja wohl von diesem Dr. Droster erfunden oder von diesem Professor Droster erfunden worden sein. Er hegt Zweifel an der Validität und macht auch ein paar Einwürfe, die zumindest ja, also auch meinen Eindruck ein bisschen, ich meine, jetzt ist das nicht deswegen jetzt evident, was weil der Reidi das jetzt denkt, aber was er natürlich sagt, ist ja, also erstmal haben wir von den reinen Totenzahlen statistisch gesehen, dieses Jahr sogar einen relativ milden Winter. Ne? Also die Zahlen sind bisher sehr gering und wer sagt eigentlich, dass diese Leute bei denen, also bei über 100 Toten, die zum Beispiel da in Italien haben, sind auch andere Krankheiten festgestellt worden, die alle auch, also diese Leute wären wahrscheinlich auch an der Influenza A gestorben. Ja, und er hält das also gerade für ein bisschen Panikmache. Und ja, das ist halt alles so eine Sache jetzt gerade, ne?
Ja gut, aber andererseits siehst du dann ja beispielsweise jetzt aus Italien ja die Bilder der überfüllten Krankenhäuser mit, weiß ich nicht, Patientenbetten, die weiß ich nicht, im Gang, im Flur.
Ja, wahrscheinlich liegen da aber auch Leute im Krankenhaus, die bei uns bei einer Grippe überhaupt nicht ins Krankenhaus kämen.
Ja, mag
ich kenne ja auch, jetzt kommt der rassistische Reidi, der RR, der rassistische Reidi. Ich kenne ja auch das mediterrane Syndrom. Ja. Also in südlichen Ländern wird mit sowas tatsächlich ja auch ein bisschen anders umgegangen. Das erlebe ich auch hier. Wir haben ja sehr viele Menschen aus Südländern bei uns im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob die, also sie hängen die alle an Beatmungsmaschinen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also das italienische Gesundheitssystem ist natürlich ein ganz anderes als das deutsche Gesundheitssystem und ich weiß halt nicht, inwiefern da sowieso Polen offen ist, weil die halt auf gar nichts vorbereitet sind. Ja, also dass das jetzt ausgerechnet in Italien passiert, ich glaube, das hat halt auch ein bisschen was mit der Organisation ihres Gesundheitswesens zu tun.
Das mag aber wie dem, natürlich sein, ja.
Ja, aber wie dem auch sei, worum es mir jetzt geht, wo ich finde, wo man diesem Doktor Schlag mich tot da ruhig mal, also wo ich auch dafür bin, dass man auf jeden Fall, wenn diese Krise vorbei ist, ja mal einen Untersuchungsausschuss machen könnte und dann mal guckt, wie viel davon wirklich gerechtfertigt war. Und ich glaube auch, dass wir dann dabei rauskommen werden, dass da eine riesen Panik verbreitet wurde, ja, weil viele Leute im Robert-Koch-Institut haben ja auch bis vor 4 Wochen noch genau dasselbe gesagt, wie dieser Kritiker hier. Ja.
Naja, aber wenn, also beispielsweise, ich höre mir ja den, also ich höre mir jetzt seit einigen Tagen diesen Podcast von diesem Dr. Trosten an.
Ja, irgendwie so heißt er.
Also mein Eindruck ist jetzt bei diesem Podcast, dass der halt keine Panik schürt oder verursacht, sondern halt ja doch, also ich finde relativ nüchtern und plausibel halt die Sache erklärt. Also ja. Es ganz klar ist, dass wir jetzt nicht alle am Coronavirus sterben werden. Da gibt's jetzt auch keine neuen Erkenntnisse, sondern das ist halt immer noch, wie auch vor 4 Wochen, halt dieselben Risikogruppen sind, die auch vor 4 Wochen schon als gefährdet angesehen worden sind und dass es halt die allermeisten Menschen in diesem Land oder auch in anderen Ländern diesen Coronavirus, wenn sie ihn denn kriegen sollten und ja vermutlich werden ja ganz viele ihn irgendwann mal im Lauf des Jahres dann kriegen, ja, dass das halt harmlos vorbeigeht. Und,
also ich sag dir, ja, ich sag dir Folgendes. Das Problem, was dabei trotzdem besteht, ist, Ärzte versuchen natürlich immer alle Risiken auszuschließen. Ja, und da gehört es jetzt eigentlich dazu, dass es Politiker gibt, die das, was Ärzte denen sagen, in vernünftige Maßnahmen um, ne? Also, die sind ja nun mal die in der Exekutive, ja, die da vernünftige Maßnahmen draus machen. Und ich glaube einfach, dass da ein paar in Berlin ein bisschen die Sicherung durchbrennt. Also,
ja, ich weiß es nicht. Also, so wie ich das halt immer die ganze Zeit verstehe, geht es halt schlicht und einfach nur darum, dass die Zahl der Infizierten und damit auch die Zahl der dann lebensgefährlich Infizierten nicht zu stark ansteigt.
Ja, ja, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet
genau.
wird, ja.
Und
ja, aber wir haben uns halt auch irgendwann angewöhnt, jeden, der mit 90 dann Influenza kriegt, noch bis er 100 ist, weiter zu beatmen. So, jetzt komme ich hier mal mit meinem darwinistischen Ansatz.
Ja, das nennt man halt Humanismus, oder? Also
ja, ich weiß nicht, wenn du jetzt davon ausrechnest, dass da von denen noch 50% AfD wählen. Also ich hab ja gestern schon mal...
Beispielsweise in Thüringen kann man ja den alten Wählern danken, denn sonst wäre die AfD die stärkste Partei in Thüringen geworden.
Weil, ja, aber nur in Thüringen.
Ja, aber immerhin.
Ja, so, also ich bin ja immer noch der Meinung, ich habe ja hier gestern schon mir die soziale Ächtung abgeholt von allen, als ich gesagt habe, also von allen, von denen ich bisher höre, der Virus trifft immer die Richtigen. Ja, also das ist doch ein Virus, der tritt.
Was, ja.
Guck mal, der tritt anscheinend hauptsächlich in westlichen Staaten auf. Also in Afrika höre ich noch gar nichts von Corona.
Naja, also ja? China ist jetzt nicht gerade ein westlicher Staat.
Ja, China, aber die haben ja auch Dreck am Stecken.
Die
sind ja
auch nicht und Japan.
Ja, das Südkorea gehört doch zum Westen, natürlich.
Ja.
Ich meine zum politischen Westen. Jetzt hören wir doch erstmal zu Ende zu. Lass mich doch erstmal mein krudes Gedankengerüst zu Ende stricken. Ja. So, also bisher trifft's ja anscheinend, guck mal, und in Brasilien trifft's sogar den faschistischen Staatslenker.
Ja, da ist der Test ja angeblich negativ.
Ja, so eine Scheiße, Mann, nee.
Aber gut, ich glaube auch, wenn er positiv wäre, würden sie es natürlich auch nicht, sagen. Dasselbe wie bei Trump. Ich glaube, wenn er wirklich den Virus hätte, also er stand ja auch im Verdacht, weil er ja da auch...
Er hat BSE, das will er nicht zugeben.
Und, würde er dann, denke ich, auch nicht oder würden sie es nicht publik machen, dass er den Virus halt hat, ja.
Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass das ja, guck mal, wenn Menschen
du
nicht mehr...
dann wirklich sagen, Tom Hanks hat's verdient, ja, also der gute Tom Hanks, der beliebte
hat Tom Hanks
Schauspieler...
Corona oder was?
Der sitzt jetzt in Australien mit seiner Frau mit Corona fest. Deshalb.
Ja, die wird's aber nicht umhauen. Hör mal, Tom Hanks hat den Vietnamkrieg überlebt. Der wird auch.
Tom Hanks besser nicht verreisen sollte, gell?
Ja. Naja, auf jeden Fall. Also, guck mal, wenn Menschen schon wenn wir die schon nicht mehr sterben lassen, wenn die schon an normalen Sachen nicht mehr sterben. Da muss die Natur sich halt natürlich was Neues ausdenken. Und es ist ja kein Zufall, dass es vor allen Dingen die alten Leute trifft. Gut, okay, die paar Immungeschwächten sonstigen noch, die können wir ja schützen, ja. Aber was meinst du, was das für eine Entlastung für die Altersheime wird? So, meine Meinung.
Ja, ja,
meine Meinung.
Deine Meinung, ja.
Nein, also... Und weil ich so unbesorgt um diese alten Leute bin, habe ich heute all meine chronisch kranken Patienten angerufen und habe denen gesagt, sie sollen bitte daheim bleiben. Ja. Also bevor ihr jetzt hier wilde Shitpostings macht, ja. Nein, also ich finde das im Moment, ich kam heute Morgen auf die Arbeit, es ist unglaublich. Also bei uns ambulante OP ist alles abgesagt. Mhm. Besucher dürfen nur noch alle 2 Tage oder was weiß ich in die Klinik kommen, ja. Aber bei uns unten in der Physiotherapie, ich kann am Tag 25 Leute von außen, die kommen alle von außen, da durchschleusen. Da wird keine alten Leute abgesagt, nix, alles. Ja, wir haben keine Order.
Ja.
Dann sage ich, ja, aber das ist doch völliger Quatsch. Wenn ich jetzt hier, was weiß ich, die 89-jährige Lieschen Müller, wenn die hier zu mir kommt und ich hatte heute Morgen Kontakt und übertragte, ja, wir haben keine Order.
Ja, ja, das ist natürlich eher, also dann zum Teil der Quatsch. Also jetzt auch am Samstag beispielsweise, da war dann, Konzertläden und ähnliches sind ja schon jetzt seit Mitte der Woche in Wiesbaden. geschlossen worden oder dürfen keine Veranstaltung mehr durchführen. Die Kinos haben dann am Samstag auch nachgezogen und dicht gemacht. Aber die Bowlingbahn natürlich in Biebrich, die war natürlich immer noch schön offen und natürlich dann auch gut frequentiert. So, ja. Oder ich mache jetzt ja seit heute Homeoffice. Und bin dann mal mittags mit dem Hund schnell in den Wald. Als ich dann da so zurückgekommen bin, der Park war dann gut gefüllt mit vielen Leuten, so, die da auch.
Ja.
Ja, also, naja, es sind ja allen unbenommen, so. Wie gesagt, es ist einfach so merkwürdig. Also einerseits weißt du natürlich so, okay, also eigentlich dir selbst wird das Virus jetzt irgendwie nichts anhaben können, außer vielleicht, dass du eine Woche mal flach liegst oder sowas. Und du wirst das aber irgendwie überleben oder so, aber dann weißt du natürlich nicht, ja, okay, keine Ahnung, stecke ich jetzt vielleicht irgendjemand anders an, der nicht so bei guter Gesundheit ist und der könnte dann daran sterben oder, also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ganz merkwürdig und wenn du dann halt irgendwie dann, weiß ich nicht, mal in den Supermarkt irgendwie gehst, weil du halt natürlich dann doch auch mal was einkaufen musst und siehst dann da die Leute irgendwie ums letzte Klopapier sich prügeln, es ist halt so, ich weiß nicht, also so diese ganzen zivilisatorischen Errungenschaften, auf die wir uns so alle rühmen, die sind alle sehr, sehr, auf sehr, sehr dünnem Eis gebaut. Also sobald das Klopapier zu Neige geht, wird das echt gefährlich so.
Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier, Trainingsbereiche von Physiotherapiepraxen sind keine Fitnessstudios. Auch die Regelungen, die Fitnessstudios betroffen, geschlossen werden müssen, gelten nicht für Physiotherapiepraxen. Grundsätzlich ist es wichtig, die nötigen Hygieneregeln beizubehalten.
Ja.
Ja.
Gilt doch eigentlich sonst auch.
Ja, und das Problem ist nur Folgendes. Das ist natürlich schon aber auch ein bisschen Lobbyarbeit des Verbandes für selbstständige Physiotherapeuten. Entschuldigung, ich musste das gerade mal meiner Chefin das gerade diktieren, weil die mir das gerade vorgelegt hat. Kommt natürlich vom Verband selbstständiger Physiotherapeuten. Das ist natürlich nicht bindend, ob da jetzt Gesundheitsämter nicht noch was anderes sagen. Ne?
Naja. Und das ist jetzt halt natürlich die andere Geschichte. Ja, dass wir dadurch jetzt halt natürlich ganz massiv in eine Rezession erstmal reinrutschen werden.
Ja, aber du kriegst doch die tollen Kredite.
Ja, wir werden mal schauen, was daraus wird, wie das kommen wird.
Das sehe ich nämlich auch gerade. Erstens,
wer das alles kriegen wird. Und
ja, vor allen Dingen erstmal haben die ja, das sind sie ja schon am Relativieren. Erstmal sagen sie ja, sie muss erstmal keine kannst Steuern zinslos zurückstellen. Ja, das heißt aber ja alles zurückstellen. Das heißt ja nicht, dass du die erspart bekommst. Ja, du musst die ja trotzdem zahlen. Du kriegst jetzt nur Darlehen. Also mein Taxifahrer hat zum Beispiel gesagt, die kriegen pro Taxi 1500 Euro im Monat Kredit. Ja, die musst du aber auch irgendwann zurückbezahlen, ne? Ja. Also das ist alles, ja.
Ja, also ich meine, wie gesagt, ich bin da jetzt momentan, also das ist wirklich Raucherhusten. Ja, ich bin da halt momentan ja noch irgendwo in der glücklichen Situation, dass ich halt kein Freiberufler mehr bin und fest angestellt. Und wir, glaube ich, da auch halbwegs krisensichere Kunden haben. Aber es ist natürlich, man weiß natürlich jetzt zum einen, weiß natürlich nicht, wie lange wird das jetzt alles hier, so dieser Shutdown, also hast du bestimmt jetzt auch mitbekommen, sind dann ab morgen auch alle Geschäfte bis auf Lebensmittelläden, Drogerien, Apotheken und so weiter.
Hä? Nein?
Doch, doch.
Davon haben wir nichts.
Ja, wird alles.
Ich habe nur heute Mittag gelesen, Shutdown bei NTV und mehr habe ich aber nicht gelesen, nur dass das mit dem Einreisestopp ist.
Ja, es gibt natürlich die Grenzen jetzt zu Deutschland sind jetzt, glaube ich, zu mehr oder weniger allen oder fast allen Anrainerstaaten sind jetzt dicht gemacht. Die EU hat ebenfalls auch die Außengrenzen jetzt auch für normale Bürger geschlossen und nicht nur Schutzsuchende, die rein wollen. Und also wer jetzt nicht unbedingt dringend Europa verlassen muss oder nach Europa einreisen muss, aus triftigen Gründen, darf jetzt momentan nicht rein oder raus. Ja, und in Deutschland war jetzt irgendwie, vorhin war, glaube ich, so gegen 17, 18 Uhr Pressekonferenz. Und ja, es wird jetzt dann, denke ich, ab morgen oder übermorgen, also es sollen jetzt alle Geschäfte soweit geschlossen werden, die jetzt halt nicht
also Baumarkt, Apotheken, H&M,
also die man irgendwie wirklich dringend bräuchte, also weiß ich nicht.
Und das war jetzt auf Bundesebene oder das war jetzt, weil von Bayern weiß ich das, aber von Bundesebene weiß ich da noch nichts.
Ja, das wird dann jetzt, denke ich, also Bund und Länder hätten sich darauf geeinigt, so. Mhm. Und ja.
Ja, und das ist eben das Problem, was ich...
werden auch geschlossen, also darf man sich auch nicht mehr aufhalten. Und
ja, und das ist eben das Problem, was ich gerade sehe. Also wenn wir uns wirklich an diese Verfügungen halten, ich will die Leute jetzt nicht langweilen, aber ich meine Physiotherapie, also das, was ich mache, das ist ja nichts Lebensnotwendiges, ja? Und ich würde mal behaupten, mindestens 60% oder 70% sogar meiner Patienten sind nicht, also jetzt darauf angewiesen, dass sie das jetzt täglich oder jede Woche haben. Ja, also du lebst auch weiter ohne das. Wenn die Alternative dazu ein tödlicher Virus ist.
Ja.
Und trotzdem, meine Chefin sagt, nein, wir machen weiter. Wer kommt für die wirtschaftlichen Ausfälle auf?
Ja.
Ne? Ja. Also es ist doch, das ist das, was ich meine. Also ich kann ja damit leben, ist ja okay, ja. Aber ich, auf der einen Seite werde ich überall eingeschränkt, ja, weil das und das, alles geht nicht mehr anscheinend. Aber dass wir da 20 Leute am Tag durchschleifen. Das geht ohne Probleme, ne? Die ich auch übrigens anfasse, mit denen ich weniger als 20 Zentimeter Abstand habe. Also das ist schon alles ein bisschen, ja.
Ja, klar.
Oder Zahnärzte, die machen ja auch einfach weiter.
Mhm.
Ne? Also,
die gucken dem Elend ins Maul.
Die gucken dem Elend in, ja. Ich meine, Coronaviren sind ja Rachenviren. Ja, also
keine Zahnschmerzen habe oder sowas.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du natürlich einen Notfall hast, ja, wenn du jetzt, ich sag mal, du kommst vor Zahnschmerzen, dass da natürlich eine Notfallversorgung da sei, auch bei uns, sagen wir mal, dass jetzt Leute, die eine frische OP haben und ein geschwollenes Bein haben, was entstaut werden muss oder so. Das verstehe ich ja alles, ja, oder auch die Patienten, die bei uns im Krankenhaus jetzt noch operiert werden. Ja, wir haben ja also eine stationäre Physioversorgung und so, die haben wir ja, sind ja Leute da, ja, aber dass man sich noch Leute ins Krankenhaus reinholt extra und kannst davon ausgehen, über 50% meiner Patienten sind mindestens Ü60, wenn nicht eher Ü70.
Ja.
Ja.
Ja, klar, also das ist, ja.
Schon schwierig.
Es ist, wie es ist und ja, also keine Ahnung, ich bin halt… bin eher mal wirklich jetzt gespannt, zum einen, wie lange das jetzt dauern wird. Also, weil ich meine, es sind jetzt ja immer dann so, keine Ahnung, die Bundesliga hat jetzt gesagt, okay, bis April stellen sie den Spielbetrieb ein. Also, als ich das dann am Freitag gehört habe, da wusste ich, okay, jetzt wird's wirklich schlimm, weil das Wettkampffußball in Deutschland nicht stattgefunden hat, war das letzte Mal irgendwie, glaube ich, 44, 45 und seitdem wurde immer Fußball gespielt, bei Wind und Wetter, ganz egal was war, ja, und aber ich meine, die werden natürlich im April jetzt auch nicht irgendwie wieder ganz normal mit dem Spielbetrieb aufnehmen und auch andere Sachen, also also wie gesagt, du weißt denn, also in 2 Wochen natürlich sind all diejenigen, die jetzt zu Hause geblieben sind, schön in Quarantäne, können sich ja in 2 Wochen dann oder Mitte April ganz genauso anstecken.
So. Ja, du hattest ja in deiner Kolumne im Sensor, hattest du ja auch bemerkt, dass du glaubst, dass danach nichts mehr so ist, wie es vorher war. So in ungefähr hast du dich ausgedrückt.
Ja, waren große Worte, ob es wirklich so krass werden wird, aber ich glaube auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall schon drastische Auswirkungen haben. Vielleicht wird das jetzt nicht so direkt in dem Moment spürbar werden, wenn, keine Ahnung, der Corona-Bann oder so wieder aufgehoben wird, aber ich glaube, so mittelfristig wird das schon ganz schöne Auswirkungen haben.
Ja, inwiefern denn? Was meinst du denn?
Ja, also entweder.
Meinst du, die Menschen werden umsichtiger, solidarischer und wir haben alle gelernt, zurückzustecken? Da glaube ich nicht dran.
Ja, das wäre natürlich die Hoffnung. Aber dafür bin ich jetzt mittlerweile auch alt genug, dass ich diese Naivität an das Gute ja dann doch ein bisschen verloren habe. Nee, ich glaube, es wird halt eher in die andere Richtung umschlagen und dass diejenigen, die sagen, ja, nee, dieser ganze Multilateralismus ist ein Schwachsinn, Grenzen zu und jeder bleibt unter sich und dass die eher wieder Aufschwung nehmen werden.
Mhm.
Und ich meine, wie gesagt, es hat ja, glaube ich, keine 5 Minuten gedauert, wo die ersten dann schon gepostet haben, so, ja, und was ist jetzt mit den ganzen Flüchtlingen, die lassen wir jetzt hier alle rein, die ganzen Corona-Infizierten und sonst was, was natürlich totaler Quatsch ist, weil Corona wurde nicht durch irgendwelche Flüchtlinge nach Deutschland gebracht, sondern durch Touristen, die halt irgendwie aus ihrem Skiurlaub in Südtirol nach Hause gekommen sind und durch Geschäftsreisende, die in China waren.
Ja.
Und halt nicht irgendwie durch den syrischen Flüchtling, der jetzt irgendwie sich an die türkische Grenze aufgemacht hat, um dort irgendwie verzweifelt versucht, über die griechische Grenze in die EU zu gelangen. Also
das hat mich ja ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe ja letztens noch erzählt, dass ich Klassentreffen bald habe. Und dass das alles doch anscheinend noch ganz coole Säue sind. Das war natürlich meine Aussage, bevor mich einige von denen bei Facebook geaddet haben.
Ja.
Oh Mann.
Ja, das war ja, jetzt,
also, am Freitag hätten wir normal Klassentreffen gehabt. Das wurde dann aufgrund von Corona-Panik doch abgesagt, kurzfristig mittags. Und dann hat schon der Erste drunter gepostet, ja, so eine Scheiße, diese Panik, die Flüchtlinge können wir reinlassen. Aber dann dachte ich, gut, das war aber auch der Klassentrottel und der war schon damals dumm, ja. Aber dann sehe ich dann am Sonntag von einer, von der ich es gar nicht erwartet habe, irgendwie Solidarität mit Xavier Naidoo,
ja.
Erst die Verfassungsschutzbeobachtung des rechten Flügels des Flügels der AfD, jetzt Xavier Naidoo. Und ich habe dann nur drunter geschrieben, ich dachte, du willst ja jetzt nicht ernsthaft die zweifelsfrei rechtsextreme, den rechtsextremen Flügel mit einem bekifften Xavier Naidoo in eine, ja, okay.
Ja.
Aber darüber müssen wir halt auch noch reden.
Ja, ja, über Xavier Naidoo werden wir auch noch reden.
Hast du deine Xavier Naidoo-Platten verkauft?
Da ich noch nie welche besessen habe, musste ich da auch nichts verkaufen. Aber vielleicht noch eins ganz, ganz kurz, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Corona, bevor wir zu Xavier Naidoo kommen. Weil, also das ist jetzt halt, ist mir nochmal einfach ein wichtiger Punkt.
Oh, Falk hat einen wichtigen Punkt. Falk hat einen wichtigen Punkt, erzähl.
Ja, eben puncto Solidarität und so. Weil es ist jetzt ja wirklich so, dass ganz, ganz viele, also eigentlich alle, die jetzt in den nächsten Monaten irgendwie Konzerte sonst was spielen würden, Läden, die Konzerte veranstalten würden, das jetzt natürlich alle nicht machen können und dann natürlich einige, ja, denke ich doch, in schwierige finanzielle Fahrwässer gelangen werden und man sich eventuell überlegen sollte, wenn man schon mal eine Karte gekauft hat, ob man dann da wirklich auf sein Rückgaberecht besteht oder ja, ob es da vielleicht nicht auch, ja, ob man dann vielleicht die 20.
Das halte ich für eine gute Sache. Behaltet eure Karten und scheißt da auf die 30 Euro oder 40 Euro, die es vielleicht waren. Die Hörer dieses Podcasts gehen in keine Konzerte, die teurer sind. Ach, jetzt ruft doch noch der Flupp an.
Wie gesagt, ich habe ja, also ich weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt und sie wird sterben und aber ja. Wir müssen uns unsere Situation selbst nicht noch beschissener machen, als sie dann sich unter Umständen.
Ein Gutes hat das ja, das Sabo hat noch vor hat jetzt auch noch schneller geschlossen als eigentlich gedacht.
Doch, so gut finde ich das nicht. Also ich hätte mir gerne nochmal Sniffing Clue jetzt irgendwie, hätte ich mir noch gerne angeschaut.
Toxoplasma hätten auch noch gespielt.
Ja, aber beim Toxoplasma-Konzert wäre ich ja eigentlich, das wäre ja glaube ich jetzt nächstes Wochenende gewesen, wäre ich ja eigentlich in Berlin gewesen.
Ich wäre auch ehrlich gesagt nicht auf ein Toxoplasma-Konzert gegangen. Ich möchte die so in Erinnerung behalten, wie ich die immer hatte in den 90ern.
Ja, hätte ich ja meine zwei Lesungen gehabt, die wurden natürlich abgesagt. ja, unsere Frontkonzerte in Tübingen und in Kreuzlingen, die dann die Woche drauf gewesen wären, Ende März, sind natürlich auch abgesagt. Und
aber ihr spielt immerhin zu Studentengegenden, gell?
Ja.
Ist schon so ein bisschen auffällig, wo ihr da so spielt.
Ich weiß jetzt nicht, ob Kreuzlingen eine Studentenstadt
ist. Ja, Kreuzlingen ist doch wahrscheinlich da direkt um die Ecke von Tübingen.
Nee, Kreuzlingen ist sozusagen die Schwesterstadt von Konstanz. Das ist
das ist ja noch schlimmer. Das ist schon so bessere Leute-Gegend, wo ihr immer spielt. Nee,
Kreuzlingen ist halt Schweiz, also da ist ja immer generell alles besser.
Ja, da sind ja nur bessere Leute.
Ja, vor allen Dingen, ist halt immer ganz geil, in der Schweiz zu spielen, weil man da halt als Band echt noch irgendwie was verdienen kann. So.
Ach, darum geht's. Ja. Nee, darum geht es den Herrn Kommerz Heimann.
Dort zu spielen, also.
Ihr seid ja schlimmer wie Slime. Oh, Falk, können wir eine kurze Unterbrechung für die Werbung machen? Ja. Und dann gleich reden über Xavier Naidoo, Slime und Kreuzlingen.
Und Kreuzlingen. Da bin ich interessant über diesen Bogen, wie du den da schnappen wirst.
Ja, du musst doch bestimmt noch Werbung machen. Du weißt doch, da ist doch so ein Buch rausgekommen.
Ja, genau, weil es gibt, ist jetzt ja Quarantäne und da kann man die Zeit natürlich auch nutzen, um gute Bücher zu.
Oder, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr von diesen ersten 20 Minuten schon total abgefuckt und gelangweilt seid, kann ich euch versprechen, es gibt High Energy Power Folgen vom Falk und mir. Zum Beispiel die Folge, die am Wochenende der Falk nochmal über unsere Facebook-Seite gepostet hat, nämlich als wir vor dem Schlachthof saßen und im Pfeffi-Rausch waren und ich völlig jede Kontrolle verloren habe, weil ich auch schon seit 3 Tagen wach war.
Tolles Experiment.
Ein Highlight war das, ein Highlight. Aber apropos Facebook, also wir sehen ja, wie viele Leute diese Folgen hier downloaden. Und wir haben im Moment bei Facebook 207 Follower. Leute, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Geht jetzt gefälligst mal in eurer völlig überladenen Social Networks auf facebook.com/politoxpodcast Seite und lasst da bitte mal ein Gefällt mir. Ich glaube, es hackt euch hier. Ihr könnt doch nicht ganze Zeit hier den kostenlosen Content von uns hören und dann macht ihr noch nicht mal ein Gefällt mir bei Politox Podcast. Da gibt's ja Podcasts, ja, die sind also über allen Dingen oder so und die haben mehr, also das geht nicht. Ja, macht das mal und wenn ihr dann immer noch nicht genug von uns habt, ja, könnt ihr auch noch bei Patreon, ja, könnt ihr auch noch Abonnenten dieses Podcasts werden. Und da könnt ihr zum Beispiel schon ab $1 im Monat, und das ist jetzt wirklich nicht viel, also für den Falk und mich im Doppelpack, wöchentlich noch eine extra Folge bekommen. Und da gibt's noch verschiedene andere Angebote. Und je nachdem, was ihr macht, kriegt ihr auch vom Falk manchmal ein paar CDs zugeschickt. Oder ich komme mal bei euch zu Hause vorbei.
Ja, oder das Hausbesuch.
Oder das.
Ja.
Nachkommen. Gut, Falk, dann streu mal die Werbung ein.
Streu ich jetzt mal die Werbung ein. Und dann hören wir uns gleich wieder live aus dem Seuchenschutzzentrum Neu-Iserlohn. Yeah.
Und jetzt kommt die Werbung.
Ich habe ein Buch geschrieben. Es heißt »Im Sarg ist man wenigstens allein«. Es enthält 19 Kurzgeschichten und Erzählungen und ist bei Edition Subkultur erschienen. Ihr könnt es portofrei bei Edition Subkultur bestellen, ihr bekommt es bei meinen Lesungen oder überall sonst, wo es Bücher gibt. Ihr habt eine Band, ein Label, einen Laden oder ein anderes geiles Projekt und braucht Buttons dafür? Dann schaut mal bei badge-attack.com vorbei. Die Buttonmanufaktur fertigt schon seit vielen Jahren Buttons. Zum einen die üblichen One-Inch-Buttons und zum anderen Buttons mit 3,3 cm Durchmesser zu günstigen Preisen. Und wenn ihr jetzt auf badge-attack.com geht und bei eurer ersten Bestellung Politox Podcast mit angebt, bekommt ihr 10% Rabatt. Geht deshalb noch heute auf badge-attack.com und sichert euch euren Rabatt. Zurück aus der Werbung, eure Lieblings-Coronaviren, der Reidinator und der Falkinator.
Nee, ich bin eher Ebola. Ich bin eher Ebola.
Du bist eher Ebola.
Ja, und da läuft dir Blut aus den Ohren, wenn du mit mir länger zusammensitzt.
Ja, passt doch zu der Ebschseite, auf der du da immer sitzt.
Du sitzt doch auch auf der Ebschseite.
Nee, ich sitze, du bist der Mainzer. Mainz ist dann generell Ebschseite.
Ach so, ja, aber ich bin ja schon auf der guten Seite der Macht.
Nee, ich weiß nicht.
Falk, nee. Xavier Naidoo.
Xavier Naidoo, ja.
Geh davon aus, dass dein Herz schlägt. Ja, ich wollte nur mal ein bisschen einstreuen, damit ihr
ja, wisst. Ja, finde ich schön. Dieser Weg wird kein leichter sein.
Ein leichter sein. Ist so ein bisschen böse Onkel-Style, oder?
Ja, ich meine, wie gesagt, bei Xavier Naidoo, also was mich halt die ganze Zeit nur, also was mich halt eigentlich wundert, dass es so lange gedauert hat, bis
ja.
mal irgendwer dem jetzt sagt, so, Alter, es geht jetzt einfach nicht mehr. Also ich meine, dass der Typ einen an der Waffel hat und eine Vollmeise hat, das ist
auf
eigentlich
jeden Fall.
Schon seit 20 Jahren bekannt. Also spätestens ab dem Zeitpunkt, als er irgendwann mal behauptet hat, Mannheim wäre das neue Jerusalem.
Hätte was?
Ja, der ist doch, das hat er irgendwie, weiß ich nicht, vor 15 Jahren oder irgendwie auf irgendeiner Platte mal oder so. Also ist wirklich so eine Text, also Textaussage oder sogar irgendwie in einem Interview oder sowas von ihm gefällte Aussage. Mannheim ist das neue Jerusalem, weil der Typ ist ja richtig, fundamentalistisch christlich. Also der, wäre Moslem, würde man sagen, das ist ein Salafist oder so.
Ja.
Aber also spätestens da hätte man schon die Reißleine ziehen können.
Ich sag dir, was bei dem los ist. Der hat auf jeden Fall in seinem Leben viel zu viel gekifft.
Boah, ich weiß nicht.
Doch, das weiß ich sicher. Okay. Ja. Da war doch damals, wie die den einen beiden Söhnen Mannheims rausgeschmissen haben. Da gab's doch auch, also viel Drogendiskussion. Ja, okay. Wer jetzt was wie, und das merkst du dem ja auch an, ey, also, der ist fernab von Gut und Böse, der ist auch kein Nazi, der ist einfach ein Vollidiot. Ja, der, ein Vollidiot mit einer guten Stimme. Und ich sag dir eins, wenn seine alte Förderin, ja, Joy Fleming, wenn die das hören würde, was der heute von sich gibt, dann wird die erstmal kommen und wird den Bub erstmal links und rechts paar auf die Backe hauen.
Ja, mit Recht natürlich.
Ja.
Nee, ich meine, also keine Ahnung, oder dann ist jetzt ja noch ein zweites Video.
Das ist das Allergeilste, ja, Entschuldigung.
Mit dem Fridays for Future 666, The Number of the Beast, das erinnert mich irgendwie an so eine Broschüre, die wir uns vor zig Jahren mal bei uns in der WG rumgeflogen ist. Es gibt, kennst du vielleicht sogar, in Wiesbaden in der Dotzheimer Straße, so relativ weit unten in der Nähe von der Teestube, gibt's irgendwie auch so eine obskure, christliche Vereinigung, die sich christliche Wissenschaft nennt.
Oh Gott,
und
oh Gott.
Da hatten wir mal irgendwie gesagt, so eine Broschüre bei uns in der WG rumfliegen, wo die halt dann auch sich, in der es halt auch nur um diese Zahlenarithmetrik ging, wo sie dann da irgendwie alle möglichen Textzeilen, was weiß ich, von Marx, Kapital, Kommunistisches Manifest.
Haben die auch was von Kapital Bra?
Anderen Texte irgendwie genommen haben und die dann so hin und her geschoben haben, bis sie dann immer wieder auf dieses 666 rauskamen, so Quersumme und bla, und das ist alles Teufelszeug und also das ist halt genau dieser religiöse Wahnsinn, der sich da halt irgendwie bahnt.
Ich finde das auch so geil.
Apropos religiöser Wahnsinn, ein Positives bei Corona gibt es ja. Angeblich habe ich heute im Standard irgendwie der österreichischen Tageszeitung gelesen. Angeblich hat die IS zurzeit eine Reisewarnung an ihre Terroristen ausgegeben. Sie sollen nicht nach Europa kommen, weil da die Teufelsepidemie gerade wütet. Ja.
Naja, sowas in der Art habe ich heute auch schon von einem marokkanischen Laienprediger gehört, der bei mir war, der mir auch gesagt hat, ja komisch, ne, es erwischt nur den Westen. Also jetzt, er hat das nicht so gemeint, wie ich das gemeint habe, sondern er meinte die Ungläubigen, ne, die Kuffar, die erwischt das, ne.
Ja, das sieht man ja.
Dann habe ich gedacht, was ist dann mit dem Iran?
Ja, genau. Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, das sind ja auch Kuffar, das sind ja Schiiten.
Ja, so, natürlich.
Ja. Ja, der Feind, du hast das noch nicht verstanden, verstehst du, das sind, Das sind die biblischen Plagen jetzt.
Ja,
aber nochmal zurück zu Xavier Naidoo. Ich finde das auch schon geil. Das kannst du ja schon, ich kann es ja nicht sehen, aber ich kann es zumindest hören, wie passiv-aggressiv der so, FFF, komisch, ne? 666. Dieser Trottel, ey. Ich fand schon, also den Höhepunkt an Xavier Naidoo-Dummheit habe ich schon bei einem Interview in HR Info vor, boah, ist schon zig Jahre her, fast 10 Jahre her. Da hat er mal in einem Interview gesagt, ja, sein großes Vorbild wäre ja auch Herbert Grönemeyer und dem würde er ja auch schon ziemlich nahe kommen, so rein textlich und so. Da habe ich gesagt, was? Alter, hast du mal deine Texte gelesen? Da hast du mit dem Baseballschläger neben einem Blatt gesessen und so lange draufgehauen, bis gepasst
bis
hat.
Bis da reinpasst, weil das kommt ja noch hinzu, also bei seinem, da, also es sind jetzt ja auch mehr so die Reim dich oder ich fress dich Textzeilen, die er da
ich bring seinen, dich nach Hause, vorher gönn ich mir
da,
keine.
gerappt hat. Also.
Ja, aber man muss ja sagen, also es war ja alles gut, wenn er Söhne Mannheims Songs gemacht hat, ja. Da war er ja nicht so textverantwortlich für. Und da kommt man sich das ja, also wenn man jetzt einen Hang zu dieser Musik hat, dann ging es ja. Ja. Aber alles, was er alleine gemacht hat, war furchtbar.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, weshalb der sich halt jetzt so lange da irgendwo halten konnte, ist halt ja durch seine Mitgliedschaft bei den Söhnen Mannheims und halt auch vorher noch dieses Brothers Keepers Projekt.
Ja.
Wo er dann ja natürlich immer sagt, ja, ich bin kein Rassist, ich bin kein Nazi, guck mal hier, Brothers Keepers und so und ja, es ist halt, ich meine.
Ja, aber man weiß ja auch, wie so, mal ganz nebenbei, man weiß natürlich auch, wie solche Projekte zusammenkommen, ne? Das ist genauso wie Live Aid 86 und so, ne? Das sind jetzt keine ausgemachten Menschenfreunde, nur weil die mal zusammen We Are The World gesungen haben,
natürlich,
ja?
Und ich meine, Björn Höcke, wenn du den fragst, wird er dir auch sagen, er ist kein Rassist und kein Faschist, sondern ich bin ein Demokrat. Also,
ja, der hat auch bestimmt mal einem Palästinenserjungen über den Kopf gestreichelt.
Garantiert. Also ich meine, das hat ja sogar, glaube ich, Hitler gemacht, oder?
Kamerad.
Der war jetzt mindestens mit dem Mufti von Jerusalem ganz gut.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, das war gut. Ich meine, wenn Mannheim jetzt das neue Jerusalem ist, ja, Höcke und Xavier Naidoo.
Ja, dann ist der, wie heißt der Typ aus Mannheim nochmal? Der Oberfascho, der Ex-Hooligan von Waldhof Mannheim, der auch nachher die Free-Fight-Dinger organisiert hat, so ein ganz fetter. Oh, ich hab den Namen vergessen. Oh, der war früher schwer gefürchtet, ey. Das war auch so ein ganz dicker Typ. Ich habe aber den Namen vergessen. Auch so ein ganz widerlicher.
Kann uns bestimmt der Billy dann in die Kommentare schreiben. Wie
ja, Billy, schreib mal was in die Kommentare hier. da gab's einen, der war Christian, hieß der auch mit Vornamen. Ich weiß aber nicht mehr, wie er mit Nachnamen hieß.
Aber nicht der Borschert, oder?
Ja. Nein, nee, du meinst Worsch.
Borsch.
Ja. Du hast jetzt zwei Sachen durcheinander geschmissen. Du hast jetzt Borschert aus Dortmund so mit Worsch aus Hamburg. Daraus wurde dann bei dir.
Dass ich meinen eigenen Namen mir merken kann. Und,
daraus wurde dann bei dir Worschert. Oh, mit dem Worsch habe ich letztens auch nochmal ein Interview gesehen. Da gibt's auch eins auf YouTube, kann man eingeben. Michael Kühn war mein Vorbild, heißt das Video. Da ist auch so ein Interview mit Christian Worsch und da ist auch viel schief gelaufen im Leben. Das war doch da, wo ich dir erzählt habe, wo ich auch diese Geschichte nochmal gehört habe, wo Antifas als SEK verkleidet seine Bude gestürmt haben und er dachte wirklich, da wäre es SEK und hat alles rausgegeben. Tja, schöne Grüße von der Antifa.
Ja, das finde ich gut.
Ja, auf jeden Fall Xavier Naidoo finden wir nicht gut, haben wir beschlossen, oder? Wir haben keine Solidarität mit dem, oder?
Nee, und finden es auch gut, dass er jetzt nicht mehr in der Jury von Das Deutsche Reich sucht den Superstar sitzt. Ja, also.
Ja.
Ja, ja, ja gut, so das war dann ein Witz, der nach hinten losging.
Ja, sorry, meine Mutter hat mir gerade erzählt, dass sie heute entlassen wurde.
Aus dem Knast? Nee.
Ja, auch. Ja, erzähl den Witz nochmal, komm.
Nein, ist schon gut. Du kannst mir dann ja, kannst ja die Stelle.
Kann ich mir nachher nochmal anhören, dann kann ich mal, oder wenigstens eine lustige Sache in der. Ja, Falk, worüber wir noch?
Wieder beschweren, dass du zu laut bist und ich zu leise, oder?
Ja, es macht nichts. Leute, wir nehmen hier Montagabend eine Krisensitzung auf. Wir hätten überhaupt nicht produziert heute. Ich hatte heute Abend schwerste Kopfschmerzen. Ich habe 4 Ibuprofen genommen. Jetzt habe ich keine Kopfschmerzen mehr. Jetzt habe ich
das
Sodbrennen.
Oh. Ibuprofen, das verursacht doch das Corona.
Genau. Also Leute, ey, wer nimmt sowas auf? Warum macht man sowas?
Naja, zumindest in den rechten Telegram-Gruppen, denen ich da so Mitglied bin.
Ja, ja, ich habe das heute auch gehört.
Die feiern das voll ab, ja. Also.
Ja. Was ich noch sagen wollte, Slime bringt eine neue Platte raus. Und ich habe zu diesem Anlass, weil ich mir dieses neue Slime noch nicht anhören konnte. Hast du sie schon gehört?
Ich glaube, die kommt erst am 27.3. raus.
Ja, da heißt ja bei dir nichts. Du hast ja meistens alle Sachen schon vorher.
Nee, ich habe noch.
Werdet ihr da nicht bemustert?
Ich habe neulich, ich muss mal gucken, ich habe jetzt längere Zeit die Post nicht mehr geöffnet. So. Also
ja,
die Rechnung natürlich schon, aber jetzt irgendwie keine CD-Pakete oder so.
Ja, aus diesem Grund, mein lieber Falk, habe ich den meinen Lieblingspodcast mit Jan Müller nochmal gehört, Reflektor.
Ja, der sehr, sehr gut ist mit der aktuellen Folge mit Stefan Mahler. Das ist ein absoluter Hörtipp. Hört euch die an. Mein positiver Eindruck, den ich von Stefan Mahler all die Jahre über hatte, hat sich da nochmal ganz deutlich bestätigt.
Meiner nicht.
Doch, meiner schon, voll und ganz.
Meiner nicht. Ja, du stehst ja auf so Hippie-Typen.
Ich weiß nicht, ob das ein Hippie-Typ ist oder so, sowas einfach ein netter Typ. Also wir haben ja mal zusammen.
Findest du, man hört also schon die Animositäten da so raus. Und wenn ich also sowas höre von einem Punk-Musiker, der sagt, naja, ich habe keinen Bock, 200 Platten zu verkaufen und vor 30 Leuten zu spielen.
Ja, gut, keine Ahnung. Also das kannst du natürlich.
Hört es euch selber an. Macht euch ein Bild, aber ich finde halt, er hat noch mal ein paar interessante Sachen erzählt, zum Beispiel, dass der Rod von Ärzten der Produzent von der Viva La Muerte war, das erklärt natürlich einiges.
Das, wusste ich vorher auch nicht und erklärt dann aber, wie gesagt, hat mir auch einiges erklärt, weil ich finde die Viva La Muerte wirklich die schlechteste Platte von Slime. Ja. Also jetzt mal vielleicht diese sich fügen heißt Lügen, mal außen vor gelassen, die finde ich auch schlecht.
Gut finde ich auch, wie er dann noch ergänzt. Die sollte sich eigentlich anhören wie die Alle gegen Alle.
Ja, das ist so. Aber da weiß ich noch, okay. fand ich auch damals schon, als sie rauskam, irgendwie Anfang der 90er, fand ich die einfach scheiße. Und,
ehrlich gesagt, ich habe die nie gehört. Ich habe mir die erst angehört, als ich die streamen konnte. Weil mir alle gesagt haben, oh nee, kauft ihr die nicht.
Ja, mit reicht also gekauft habe ich
sie. Die war so ein grünes Cover, irgendwas mit grün, ne? So.
Ja, glaube irgendwie, ja, ich weiß. Er ist auf jeden Fall irgendwas Gemaltes, also vom Cover her ging es sogar noch. War ein bisschen anders als die Slime-Platten vorher so. Aber ja, musikalisch, also ich meine, dieses erwähnte Seekarten, das ist sogar noch eines der besseren Lieder. Aber da ist ganz, ganz viel Mist drauf irgendwie, also da sind sie noch weit, weit von der Schweineherbst entfernt, die dann ja, glaube ich, 2 Jahre später oder so rauskam.
Ja gut, aber wie gesagt, manchmal brauchst du solche Platten auch, damit die andere Platte kommen kann.
Klar, natürlich. Und
das ist ja manchmal auch ein Entwicklungsprozess.
Ja, oder auch ein Lernprozess, also keine Ahnung, ja, also ich meine, jetzt wissen sie zumindest, sie werden nicht mehr irgendwie Rod Gonzales eine Platte produzieren lassen und ihm da die komplette Freiheit geben, ja. Zumindest ja.
Geil fand ich auch die Geschichte von wegen mit der Slime Live, mit der ersten in Punkerhallen, wo er vorm Urlaub irgendwie mit Elf gesprochen hat, hier Live-Platte mache ich nicht, ja okay. Und kommt dann wieder und sieht überall die Plakate hängen. Mhm. Ja, jetzt spielt jetzt der von den Bartok
Schlagzeug. Ich glaube, da ist halt wirklich damals echt, also einiges, also bestätigt so ein bisschen, also wie gesagt, ich habe Elf einmal live erlebt, weil wir mit den Mimis mal zusammen gespielt haben und da kam der mir halt, jetzt nicht unbedingt als der sympathischste Zeitgenosse, kam der mir vor, Stefan Mahler habe ich einmal erlebt irgendwie, als wir mit Kommando Sonnenmilch zusammen gespielt haben, da war der das absolute Gegenteil von total nett, freundlich irgendwie zu uns, zu der kleinen Pimmel-Vorband aus Wiesbaden. Ja, also das war schon, das ist schon ein Unterschied.
Ja, wobei ich glaube, als Bandkollege ist der schon auch schwierig. Also
ja, klar, das mag bestimmt sein. Also ich meine, wobei ich andererseits kann ich es natürlich auch, also finde ich die Konsequenz, die er da so an den Tag legt, zu sagen, so naja, wenn ich das Gefühl habe, die Band, in der ich bin, hat jetzt alles erzählt oder es ist auserzählt, dann lasse ich es halt einfach sein und mach was Neues. Also diese Konsequenz finde ich schon sehr bewundernswert. Würde ich mir bei vielen Bands bestimmt angebrachter, als es beispielsweise bei Slime zu gewissen Zeitpunkten gewesen wäre oder auch bei anderen Bands, die er später gemacht hat. Aber ja, klar, ist dann vermutlich mit so jemandem auch schwieriger, dann ja, was längerfristig.
Aber du gehst auch, glaube ich, in diesem Jens Rachut-Imperium völlig auf, ne? Das ist so dein Ding, oder?
Ich mag es auf jeden Fall musikalisch, ist das absolut meins, also total super. Und ich finde, was so Jens Rachut musikalisch gemacht hat, da gibt es meiner Meinung nach keinen peinlichen Ausfall oder sonst was. Also ich meine, entweder man mag es halt oder man mag es nicht so, aber ich finde...
Also ja, aber ich glaube trotzdem, das sind alles so schwierige Arschlochtypen, glaube ich trotzdem irgendwie. Ich habe jetzt gerade wieder so ein Beispiel gehabt. Also ich weiß von einer Band, die wollten einen Jens Rachut, also auch eine nicht unbekannte Band, und die kommen auch aus Hamburg, also aus der Ecke da oben, Norddeutschland, und die wollten einen Song, die wollten hier Ukraine, wollten die covern auf ihre Platte und so, und wollten das aber auch nur machen, wenn Jens Rachut das genehmigt. Ja, kam nie eine Antwort, obwohl die also schon direkte Kontakte bestanden haben und so, alle, und
ja,
also ich finde das auch, wie gesagt, Oma Hans finde ich eine Riesenband, ich finde auch auf der Peggy hier dieses Rasenmäher zum Beispiel einen saugeilen Song, ja, das ist mir alles auch, die Leute, also die Musik finde ich gut, aber ich glaube, die Leute wären jetzt nicht die Leute, mit denen ich im Tourbus sitzen wollte.
Das mag ja sein, das ist ja oftmals so, dass ja, dass der,
und zu dem Thema alles Bands, erzählt,
dass man die Bands, die man irgendwie mag, von Arschlöchern gemacht werden oder so, das kommt ja schon mal vor, so, ja. Und wie gesagt, keine Ahnung, wie Jens Rachut irgendwie privat ist oder keine Ahnung, und weiß man natürlich jetzt auch bei Stefan Mahler nicht so. Ich kann nur sagen, also ich hab das
sind den, ja, ist ein sehr entspannter Typ, so wie der wirkt, ja, schon
mir sehr, sehr gerne angehört, und wie gesagt, den sowieso schon positiven Eindruck, den ich von ihm hatte, hat sich da für mich zumindest voll und ganz bestätigt. Wenn du das anders siehst oder andere
Leute. Nee, pass auf.
In Ordnung so, aber.
Nein, pass auf. Also ich finde den Typ auch so sehr angenehm, ja, und schlagzeugmäßig, das habe ich hier im Podcast auch in vergangenen Folgen schon immer gesagt, finde ich auch. Also hat er sich schon immer von allen anderen auch in seiner Zeit abgesetzt.
Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann halt da an dem Podcast hörst, also
wie viel Stunden der geübt hat.
Wie, also ist ja auch schon so eine Form von Manie, also gehört das so, naja, keine Ahnung, schon bei Screamer-Zeiten oder sonst was, wo die Band irgendwie im Proberaum mehr oder weniger gelebt hat, jeden Tag geprobt hat und sonst was. Das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer als.
Ja, aber das sind halt auch Musiker, das hat für mich dann mit Punk nicht mehr so viel zu tun. Da bin ich jetzt so ein bisschen Gizmo, ja. Weil ich dann einfach sage, ja, ist alles gut. Es soll auch gute Punkbands geben, ja. Also es muss ja nicht nur Breschreiz 0815 geben, ja. Die übrigens eine grandiose Band waren. Krone der Schöpfung, Riesenhit. Ja. Aber das hat halt schon mal so was mit Musiknerds halt auch zu tun, ja. Das sind also sind halt auch Leute, wo ich so sage, so. Ja, das ist jetzt halt nicht mein Anspruch an Punk. Verstehst du, wie ich meine, so, ja? Also das ist cool, dass es so Leute gibt. Ich höre ja auch gerne nerdige Musik, so ist es ja nicht. Du kennst mich, ja? Also ich höre ja jetzt nicht nur Extreme Noise Terror. Ja, aber ich höre auch hat unser Gitarrist hat letztens einen geilen Artikel gepostet, irgendwie von 1987 oder so, aus irgendeiner Tageszeitung, die auf einem Napalm Death Konzert waren.
Oh ja, das habe ich auch gelesen. Das ist super, diese Konzert-Review.
Ja,
ja.
Dann hat er gesagt, das erinnert doch ein bisschen an unser Rock Hard Review auf unserem Konzert mit Exhumed und Toxic Holocaust. Sagt er, dann können wir, kann ja aus uns auch noch was werden. Dann habe ich gesagt, ja gut, nur das war in der Tageszeitung und wir waren in der Rock Hard, ne? Aber wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, ich möchte auch von der Rock Hard nicht abgefeiert werden. Also wenn Leute, die Powerwolf geil finden, uns abfeiern, dann läuft so, ist es genau, dann läuft so.
Also es gibt guten Applaus und es gibt falschen Applaus, ja.
Genau. Nee, aber was ich jetzt gerade noch sagen wollte zu Stefan Mahler, also ich finde den auch nach wie vor, ich habe hohen Respekt vor dem, vor allen Dingen, weil der geniale Texte geschrieben hat, das muss man einfach sagen. Die meisten guten Slime-Texte kommen tatsächlich von ihm. Und auch schlagzeugmäßig gibt's da überhaupt nichts dran zu rütteln. Und ich habe auch mal in seine anderen Bands jetzt so von denen ich was hören konnte, habe ich mal reingehört. Ja, ist jetzt nicht alles meins. Ich bin auch nicht so depressiv, aber da sind schon gute Sachen. Weil wie gesagt, Oma Hans habe ich mir jetzt nochmal reingezogen. Komplett finde ich immer noch grandios. Ist ja auch eine Band mit Jan Trachut.
Auch eine ganz großartige Band. Also
ja. Okay. Aber ich bin ja halt eher ein einfacheres Gemüt. Mhm. Und deswegen ist mir das dann auf Dauer, was ich halt einfach gemerkt habe, da sind halt wie in jeder Szene, wie wir das halt auch kennen, es sind immer gewisse Animositäten halt auch, finde ich, wie er über den Dirk spricht manchmal ein bisschen, ja, er lässt da schon durchklingen, dass der nicht die hellste Kerze auf der, das wissen wir aber alle, ich weiß nicht, ob man das immer nochmal so rauskehren muss.
Ja, ich glaube aber halt, also ich meine, er sagt zwar so, ach Gott, hat er jetzt heute alles keine Probleme mehr mit so, und das glaube ich natürlich auch, aber ich glaube halt auch, dass da ohne jetzt
Verletzung.
irgendwie eine Schuld zuweisen zu wollen oder sowas, ja, gibt's da halt einfach zwei Seiten der Geschichte, so die eine, also die jetzt, weiß ich nicht, jetzt noch aktuell bei Slime sind und den Ausstieg oder Rauswurf von Stefan Mahler halt so erzählen, und er erzählt es halt so, wie er das wahrgenommen hat, und ich glaube, da ist nicht alles so rund und nett gelaufen, wie, keine Ahnung, als bei uns beispielsweise der Andi aus der Band ausgestiegen ist oder bei euch mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Gitarrist gewechselt hat oder sowas.
Nee, da geht's halt auch immer, das muss man ja auch letzten Endes sagen, egal welche von diesen Bands das ist, also auch schon in diesem Independent-Bereich, irgendwann geht's um Kohle. Es geht um Kohle, ja. ganz klar. Und das ist ja, wir hatten ja letztens erst im Patreon, Leute, hört, zieht euch den Patreon-Content rein, da lässt dann der Falk und ich sowas von ab. Da hatten wir ja auch über eine Band die Rede, die wir beide gut kennen, von denen du auch mal Platten gemacht hast. Oder eine Platte hast du, glaube ich, gemacht, ne?
Welche meinst du jetzt?
Vivonics.
Da habe ich drei Platten gemacht.
Ja. Nee, da ging es natürlich irgendwann auch. Ja, da ging es natürlich auch irgendwann. Wollen wir gar nicht drum rumreden. Natürlich gab es da auch Zeiten. Ich meine, die haben sich wieder zusammengerafft. Das finde ich gut. Ja. Aber da gab es natürlich auch Zeiten, wo die einen in der Band mehr wollten und andere haben gesagt, nee, das ist nicht so mein Ding.
Ja, klar.
Ja. Und das sind immer die Zerreißproben. Ja. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber auch bei Chaosfront gab es in den 90ern mal Zeiten, wo wir hätten Gas geben können. Ja. Zumindest wohl gerade das, was wir gemacht haben, ziemlich angesagt war. Und wo Teile der Band aber dann Privates vorgezogen haben. Ja, der eine wollte, was weiß ich, für ein Jahr ins Ausland und der andere. Und dann ist halt immer die Frage, was mache ich? Ja, scheiße, das finde ich ja in Bands sowieso immer so ein Ding. Das kenne ich ja auch in meinem Bekanntenkreis. Da gab es eine Band, die proben direkt neben uns im Kalkwerk. Ist dann jemand ausgestiegen und da hieß es dann, oder jemand konnte wegen Krankheit nicht, dann sind die einfach, ohne das irgendwie abzusprechen, mit jemand anderem losgezogen. Mhm. Das würde es bei uns nie geben.
Würde es bei uns auch nie geben und gab es auch in vergangenen Bands nicht. Also klar, irgendwie weiß ich nicht, bei den Backstreet Boys irgendwie, da hatten wir schon einigen Verschleiß an, vor allen Dingen an Schlagzeugern. Was dann aber halt auch einfach dann immer daran lag, so, naja, gut, entweder hat es nicht gepasst mit der Person oder es war halt dann wirklich so nicht möglich, oder die Person hatte auch keine Lust mehr gehabt auf die Musik, die wir machen oder sowas. Und gut, dann hast du dir halt irgendjemand Neues gesucht und irgendwann ging es halt nicht mehr, dann hast du halt die Band aufgelöst so. Aber jetzt bei Front, keine Ahnung, also da bei uns ist das ganz klar, wenn jetzt einer irgendwie ein Konzert nicht spielen kann, warum auch immer, ja, dann spielen wir das Konzert nicht, sowas, sondern
richtig.
Wird jetzt halt nicht irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie ein Ersatzgitarrist, Ersatzschlagzeuger oder Bassist oder Sänger oder so irgendwie gesucht, sondern dann spielen wir halt nicht. Und wir hatten ja auch in unserer jetzt 17 oder fast 18-jährigen Bandgeschichte oder Bandbestehen hatten wir auch schon einfach Phasen gehabt, in denen wir einfach mal die Band irgendwie ein Jahr oder so pausiert haben, weil, keine Ahnung, Jan irgendwie, also ein alter Schlagzeuger damals, Vater geworden ist oder weil Patsy irgendwie Kinder bekommen hat, beziehungsweise seine Frau, und dann natürlich erstmal in der ersten Zeit das wichtiger ist als jetzt irgendwie die Band oder sowas, ja, und wir mit
ja, ist ja auch
natürlich, glaube ich, auch auf jeden Fall mal so ein Zeitfenster gehabt hatten, wenn wir da irgendwie mehr Gas gegeben hätten, mehr Konzerte gespielt
hätten. Ja, sicher.
Wäre vielleicht mehr möglich gewesen, als es jetzt ist, was jetzt nicht heißen soll, dass wir das, dass ich da glaube, dass wir von dieser Band jemals irgendwie hätten leben können.
Nee, darum geht's, es geht so, überhaupt nicht, halt pass auf, spielen und so. Wollte ich gerade sagen, das geht auch bei uns nicht darum. Ja. Ich will nicht sagen, dass wir hätten Profis werden, also wir leben jetzt von der Band, es sei denn, du wohnst in einer 300-Euro-Butze-WG-Zimmer, weißt du, also, aber es gab Zeiten, zum Beispiel in den 90ern, ja, wo wir, sag ich mal, für unsere Szene dann auch relativ angesagt waren, ja, so, und wo wir auch uns die Konzerte aussuchen konnten, ja, und es gab zum Beispiel ein Angebot damals von den Phobia-Leuten, mit denen USA-Tour zu spielen und so, das ging dann nicht, weil unser Bassist irgendwie Führerschein weg und musste irgendwie Meisterschuhe, also es ging auf jeden Fall nicht, weißt du, und solche Sachen haben wir halt auch, ich will damit gar nicht kokettieren, aber die Dinge gab's auch, ja. Wir hatten dann schon immer da auch bei vielen Bands halt auch, und ob da draus was geworden wäre, das ist ja dann die ganz andere Sache.
Ja.
Ja. Ich glaube immer noch, unsere musikalischen Möglichkeiten sind beschränkt, und ich bin auch nicht so ein, also musikermäßig gar nicht so ein Nerd, dass ich mich jetzt wie ein Stefan Mahler, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nicht so viel geübt wie der in einem Jahr. Ja, aber das ist ja auf jeden Fall auf dem anderen Blatt, aber das ist halt eben, irgendwann musst du dich halt fragen, was ist mir wichtiger, die Freundschaft mit den Leuten in der Band oder sind wir nur ein Projekt, wo die Leute austauschbar sind? Und ja, da war ich halt immer der Meinung, die Freundschaft ist mir wichtiger.
Ja, ich glaube, es liegt halt aber auch immer ein bisschen daran, wie gründet sich eine Band oder sowas.
Richtig.
Ja, also eigentlich in bis auf eine Band, waren alle Bands, in denen ich bislang in meinem Leben gespielt habe, bestanden halt wirklich aus Freunden, guten Kumpels, also wo auf jeden Fall auch eine enge persönliche Beziehung da war. Und das jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, so eine zusammengewürfelte Band über einen Aushang oder sowas war, wo der Gitarrist irgendwie, weiß ich nicht, vorher Metal gespielt hat und Bassist, irgendwie, keine Ahnung, also war auf jeden Fall
ja, ich weiß, was du meinst,
eine zusammengewürfelte Band oder sonst was, sondern das waren halt immer irgendwie ein paar Kumpels, ein paar Freunde, die jetzt halt einfach Bock hatten, Musik zu machen, sich ein Projekt.
Und wo auch erstmal nicht so wichtig war, was die konnten, sondern dass man es mit denen zusammen macht.
Genau, ja, und dass man mit denen eine gute Zeit hat, und so ist es bei, ist es halt heute immer noch sowas, ja. Wir sind immer noch
das ist,
extrem gute Freunde.
Ja, genau. Das will ich auch zum Beispiel gar keiner Band vorwerfen. Mir fällt da jetzt gerade eine ein, wo wir gerade die Rede davon hatten, von unseren Proberaumnachbarn. Diese Band ist natürlich wesentlich geprägt durch deren Sänger. Ja, der ist mehr oder weniger die Band. Ja, das war schon immer so. Ich habe mich mal mit einem ihrer Gitarristen unterhalten, wo ich gesagt habe, sag mal, warum hören Sie bei euch irgendwie alle Songs an wie Screwdriver? Dann hat er gesagt, ja, ich habe da nichts mitzureden. Das macht alles der.
Redest du von Kontext?
Ja, natürlich nicht. Ich wollte jetzt. Falk, jetzt hast du es aber rausgehauen hier. Ja, genau. Ich habe auch gar nichts gegen die. Ich mag die Jungs sehr. Ich mag die wirklich sehr. Aber ich habe halt irgendwann gesagt, ne? Und dann sagte der Robin irgendwann mal zu mir, ja, das entscheidet halt der Gizmo. Da habe ich nichts zu sagen. Ey, gut, das ist aber auch halt sein Leben. Das ist ja auch okay. Er drückt der Band ja, er schreibt die Texte, ja, er macht. Das ist ja dann auch okay. Es gibt manche Bands, die funktionieren halt auch mit so einem Alpha-Rüden, ja, der, jetzt, das wird der Gizmo jetzt sicherlich widersprechen, wenn er das hören würde, aber das ist ja ganz offensichtlich, das ist ja auch in anderen Punkbands so, die mehr oder weniger von ein oder maximal zwei Leuten geprägt werden, sieh mal hier Metallica. Das sind, aber kann man ja bei großen Bands hier, die bestehen auch aus James Hetfield und Lars Ulrich, ja.
Ja, oder du siehst es ja bei, ich meine, das ist das krasseste Beispiel halt immer noch, finde ich halt Dead Kennedys so. Also, ja. Also klar, die gibt es wieder ohne Jello Biafra, aber das ist halt einfach Müll. So, ja. Also weil Jello Biafras Gesang so einzigartig ist, diese Person so einzigartig ist als Sänger, als Frontmann, den kannst du halt einfach nicht ersetzen, sowas, ja. Das ist halt.
Wenn du einen Schlagzeuger in so einer Band austauschen kannst.
Ja,
und man muss ja auch sehen, Slime konnten zum Beispiel Stefan Mahler als Schlagzeuger super kompensieren, nur Stefan Mahler als Texter nicht.
Ja.
Das ist halt einfach, die Leute, sagen wir mal, die jetzt nachher bei Slime Schlagzeug gespielt haben, sage ich jetzt mal als Schlagzeuger, die konnten das mindestens genauso gut, weil das halt richtige Schlagzeuger waren.
Ja.
Ja? Auch aus anderen Genres, glaube ich, teilweise. Aber du kannst halt nicht diesen Spirit in die Band irgendwie. Wir haben es zum Beispiel bei Chaosfront haben wir es. Wir sind drei Gründungsmitglieder immer noch in der Band und es ist bei uns eine feststehende Regel, wenn einer von uns dreien aussteigt, dann war es das.
Ja, ich meine, es würde, also keine Ahnung, bei Front wäre das jetzt auch so, wenn einer von uns vieren irgendwie sagt, du, ich kann nicht mehr, keine Ahnung, Job, Familie, alles, ist mir alles zu viel, kriege ich nicht mehr hin. Ich kann nur noch irgendwie zwei Konzerte im Jahr spielen als Beispiel oder sowas. Dann würden wir halt entweder sagen, naja gut, dann spielen wir halt nur noch zwei Konzerte im Jahr.
Genau.
Oder halt, ja komm, dann lass es uns doch halt gleich bleiben und treffen uns zweimal im Jahr zum Saufen. Also,
Ich habe auch zum Beispiel jetzt letztens bei Stage Portals, wo wir den Olaf im Interview hatten, ich war immer der festen Überzeugung, also nicht nur ich, auch viele andere, wenn der Marcel mal aussteigt, dann war's das.
Ja.
Gut, hat mich jetzt überrascht, dass die weitermachen. Ich wünsche denen auch alles Gute, aber ich bin halt mal gespannt, wie lange das, also ob das klappt und wie lange das klappt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, weil Marcel war schon eine tragende Säule in dieser Band die letzten Jahre.
Ja, ich finde halt, wie gesagt, das wirkt vielleicht manchmal für Außenstehende, wirkt das vielleicht so gar nicht so, aber ich finde halt bei einer Band halt ganz entscheidend, wie gesagt, also weniger, also klar, natürlich, es sollte oder ab einem, wenn du ein gewisses Level erreicht hast, also sollte es jetzt vielleicht nicht unbedingt der untalentierte Anfänger sein, den du dann da irgendwie als neuen Gitarristen oder Bassisten oder Sänger oder sonst was reinholst. Aber viel wichtiger ist halt auch einfach, dass es auf der persönlichen Ebene
genau klappt. Das ist ja, das ist ja auch,
verbringt dann ja letztendlich, wenn man dann doch das halbwegs ernst nimmt, verbringt man halt echt extrem viel Zeit mit diesen Leuten aus dieser Band. Und wenn das halt irgendwie auf einer persönlichen Ebene nicht funktioniert, dann funktioniert es halt schlicht und einfach nicht.
Da gebe ich dir vollkommen recht.
Hatte ich mal in einer Band irgendwie, ich habe diesen Gitarristen, das war halt so ein Mettler, das war früher Resonanzkatastrophe, kennt keiner, ist auch gut so. Aber das hat nicht funktioniert. Ich bin mit diesem Typen nicht klargekommen, das war halt so eine zusammengewürfelte Band. Das war halt einfach scheiße sowas, ja. Also ich meine, das musikalische Resultat kann man sich sogar kann man sich anhören, da gibt's bestimmt ein paar Leute, denen das irgendwie, war doch gar nicht so schlecht oder so, aber die Zeit in der Band, das waren auch nur so knapp zwei Jahre, waren aber so für mich echt anstrengend, sowas, ja, also weil.
Das hatten wir, also wir haben ja zum Beispiel, wir spielen jetzt die ganze Zeit mit einer Gitarre nur. Und das war auch eine Entscheidung, es gab schon zweite Gitarristen und sagen wir mal, für Crustpunk bietet sich auch eine zweite Gitarre an, gerade für das, was wir machen, ja. Aber wir haben halt gesagt, was bringt uns das jetzt wieder, irgendeinen Typ in die Band zu holen, irgendeinen Heini, ja. Dem, also man muss ja mal ganz klar sagen, bei uns musst du halt auch einiges mitmachen, ja. Also das ist halt, sind ja schon viele nach dem ersten Weekender ausgestiegen, ja. Das lag halt eher an unserem Reiseverhalten. Wir nehmen das mit dem Punkband-Sein noch mal ernst, ja. Jetzt kam er, hat ja erzählt, jetzt kommt der Lopez bei uns. Das werden wir halt auch erstmal probieren. Der Typ ist selbstständiger Zahnarzt, aber der ist halt von seinem Assi-Faktor zumindest, passt sehr gut bei uns rein, ja. Der kennt uns auch schon lange, also dem müssen wir auch nichts erzählen. Bei dem seiner Vorgängerband sind wir mal aus dem Proberaum geflogen, weil die immer zu viel Pulver noch Rückstände auf dem Tisch hatten und das nicht gut fanden. Ja, auf jeden Fall, Ja, auf jeden Fall, so, jetzt haben wir den und wir haben das aber auch in der Band gehabt. Wir hatten 2 Jahre mit einem zweiten Sänger, der hat uns musikalisch unheimlich weit vorwärts gebracht. Der war richtig gut, aber mit dem kam der Flug nicht klar. Ja, ja, und das war zum Scheitern verurteilt. Das ging einfach nicht gut mit den beiden.
Ja, ich meine, vor der Entscheidung standen wir ja damals, als Andi die Band verlassen hat. Unser zweiter Gitarrist standen wir natürlich auch vor, also standen wir auch vor dieser Frage, sowas, wie machen wir jetzt weiter? Suchen wir uns einen zweiten Gitarristen oder versuchen wir es halt irgendwie zu viert hinzubekommen und da uns irgendwie jetzt spontan niemand eingefallen ist, den wir da irgendwie fragen können oder wo wir dachten so, naja, der passt doch irgendwie menschlich ganz gut rein oder kommt mit uns auch klar, mit unseren ganzen Marotten, die wir alle haben, haben uns dann gesagt, naja, dann machen wir es halt irgendwie zu viert weiter und versuchen die Lücke, die fehlende zweite Gitarre jetzt gerissen hat, halt anders irgendwie zu füllen, was jetzt dann dazu geführt hat, dass Petzi jetzt beispielsweise deutlich mehr Effekte auf der Gitarre benutzt, ja. Was man ja auf der aktuellen Platte dann ja auch hört, ja.
Das geht auch. Ich finde auch, also eine Punkband, die wirklich nicht mit, also klar ist geiler, 2 Gitarren, also wenn du wirklich auch 2 Melodienläufe hast und so, oder wenn du ein Solo spielst und dann noch eine Rhythmusgitarre im Hintergrund ist, was man ja im Studio machen kann, aber live dann eben nicht. Klar ist das nochmal volumenmäßig, wenn die zwei sich gut ergänzen. Ja, wir hatten auch schon zwei Gitarren und es war weniger Druckfall als jetzt mit einer. Das gab's auch schon. Ja. Klar, aber wie gesagt, eine Punkband muss im Zweifelsfall, gerade wenn die sowas macht wie ihr, die muss im Zweifelsfall auch mit einer Gitarre funktionieren. Also
ja, tut's ja auch. Also,
ne, also da sehe ich, und wie gesagt, bei uns jetzt die letzten Konzerte, also letztes Jahr haben wir ja viel gespielt. Also ich habe das immer, habe mich immer gewundert. Ich habe, wie gesagt, wir haben ja im November nochmal mit diesen anderen, mit diesen Grindcore, also auf diesem Metal-Ding ja gespielt. Und ich bin immer wieder, wenn ich nachher Videos davon sehe und unseren Sound von vorne höre, bin ich immer wieder erstaunt, wie viel Dampf wir trotzdem nur mit einer Gitarre dann da haben. Weil der René das halt auch mittlerweile technisch handeln kann, dass sich das gut anhört. Ja gut, außer im Kulturpalast, da hat es zu viel gewummert. Das lag aber mehr an dem Preset von Total Chaos. Ja, also wie gesagt, das ist alles immer so eine Sache. Und Leute, wenn ihr Bands habt,
wascht euch die Hände.
Denkt an die Freundschaft, wie die bösen Onkels mit ihrer neuen Platte, die wieder mit Vorwort von Ben Becker zu genießen ist.
Ja, großartig. Ja, ich muss mit dir dann auch mal, wir wollen ja dann demnächst auch mal den großen Test machen.
Den großen Test machen. Mhm. Aber Falk, über 2 Sachen, also eine Sache müssen wir jetzt noch ganz kurz besprechen und dann gehen wir gleich in die Patreon-Folge, genau, bevor wir, ja. Also, ich habe nochmal am Wochenende, ich habe davon, glaube ich, schon mal in einer frühen Folge gesprochen, ich habe am Wochenende nochmal von Heribert Schwan als Hörbuch gehört, Das Vermächtnis, die Kohl-Protokolle.
Ah, okay, ja.
Ja, und ich kann allen Hörern, die ein bisschen politisch interessiert sind und die sich auch noch an unseren allerliebsten Bundeskanzler Helmut Kohl erinnern, ich kann allen nur dieses Buch empfehlen. Ja, Das Vermächtnis von Heribert Schwan gibt's auf YouTube, ist ein 7-Stunden-Hörbuch. Und da sind großartige Sätze drin, als es da zum Beispiel um den direkten Schlag, also dass er kein Freund von hintenrum wäre. Ich bin Kanzler, ich bin Nassrasierer. Großartig. Und dann Richard von Weizsäcker, das war einer der dreckigsten. Also wenn du ihn hörst, wenn du das hörst, was er da so von sich gibt und so, und also ich hab echte Sympathien mittlerweile für den Helmut.
Aber ist das nicht, wurde das nicht verboten? Also die
es wurden Teile wurden raus, hat die Maike Kohl Richter veranlasst, dass sie raus müssen, ja. Aber das kann man sich trotzdem da anhören und ich finde ganz einfach, also das Gedankenbild oder das Selbstbild, was dahinter steht, das moralische Selbstbild, was dahinter steht. Ich weiß gar nicht, warum sich alle über Donald Trump aufregen. Also unser Helmut war davon nicht so weit entfernt. So, also es wird so ein bisschen rausgearbeitet, dass seine Welt also nicht aus, da geht es halt nicht um Strategie und um politische Machbarkeit, es geht immer nur um Loyalität oder Nicht-Loyalität. Eine Hand wäscht die andere. Ja. Ne? Und dann habe ich so gesagt, ja, so ist das aber, so ist das in meiner Welt auch. Ja. Also nein, jetzt mal ganz im Ernst, für mich ist das aber auch immer noch so, dass Leute, denen ich irgendwo den Arsch gerettet habe, dass ich erwarte, dass die mir nicht öffentlich in den Rücken fallen.
Klar, Loyalität ist auf jeden Fall wichtig.
Und ich glaube, wenn du in so einem Amt bist, wenn du Bundeskanzler bist, wo du ja sowieso in einem Haifischbecken bist, da würde ich das auch erwarten. Und gerade wenn du in der CDU bist, also ich muss ja immer sagen,
es ist ein schmaler Grat, weil, keine Ahnung, schwierig wird's dann halt, wenn wirklich illegale Sachen dadurch gedeckelt werden sollen. Und das siehst du ja bei Trump ganz, ganz massiv.
Ja, natürlich, ich will jetzt ja auch nicht,
ist mir schon klar, dass du das, also die jetzt nicht gleichsetzen willst, so, aber wenn du dir beispielsweise dann so anschaust oder was man so halt lesen, hören, sonst was ist das bei Trump halt echt so, hat das schon sowas leicht mafiöses, sowas. Ja,
ja, das hat Kohl aber auch. Das hat Kohl aber auch.
Ja, ja, das glaube ich halt auch.
Das hat er schon auch.
Es ist ja auch so, wenn man sich das so nochmal so rückblickend anschaut, also so die 16 Jahre Kanzlerschaft Kohl, da gab es ja auch schon einige fette Skandale, ja, also nicht nur die Spendenaffäre, die Flick-Affäre Jahre vorher als Beispiel.
Und krass war ja
Ungereimtheiten.
Ja,
und
krass also, war ja, dass der ja Spenden an seine Partei, die zu gering waren, die hat er einfach wieder zurücküberwiesen. Also wenn das zu wenig war, hat er die einfach wieder zurücküberweisen lassen, nehme ich nicht an. Das ist doch nicht euer Ernst, das ist ja ein Witz. Hat die einfach wieder zurücküberwiesen. Er hat allerdings auch, sagen wir mal, für Sachen, die er eingefädelt hat, zum Beispiel Spenden erwartet für die Stiftung seiner Frau. Ne? Mhm. Das ist halt auch wieder so. Also ich glaube, dem war nichts Menschliches fremd. Der war zum Beispiel damals, als die alle wollten, dass er den Werner entlässt, wegen dieser Kiesling-Affäre da, diesem schwulen General. Mhm. Dann ist er vor die Presse gegangen und hat gesagt, also eins schon mal vorneweg, es gibt überhaupt keinen Grund, den zu entlassen, den Werner. Und alle waren, ne, also seine eigene Partei war, so. Oder dass der, hab ich glaube ich schon mal erzählt, dass der in den 60er Jahren Kondomautomaten in Mainz hat aufhängen lassen. Mhm. Und da einen Riesenstreit in der Partei hatte, ne, wo er gesagt hat, diese ganzen Moralapostel, ne, dieses, was ist denn jetzt unmoralisch, ein 16-jähriges Lehrlingsmädchen in der Drogerie nach Kondomen zu fragen oder sich die am Automaten zu ziehen. Mhm. Ne, und so, oder wie er über die katholische Kirche ist, er auch, lässt er auch kein gutes Haar dran. Und was halt auch so geile Sachen sind, wo er dann so erzählt, wenn er dann immer mit dem Heli nach Maria Laach ins Kloster abends mal schnell geflogen ist für eine Abendandacht. Da waren sie immer alle scharf drauf, da wollten sie mit, da gab es immer guten Trierer Auslese.
Ja. Die Trierer Auslese ist wirklich gut. Also,
Also ich feiere das auf jeden Fall ein bisschen. Und also das sind auf jeden Fall großartig, also wie gesagt, ich bin Bundeskanzler, ich bin Nassrasierer, das ist einer meiner Highlights.
Ja, und nee, das ist ganz, ganz witzig, dass du da jetzt gerade mit Kohl ankommst. Ich habe jetzt gerade als letztes neulich von Helmut Hermann Kremlitzer, dem jetzt mittlerweile leider verstorbenen Herausgeber der Konkret ein Buch irgendwie auch aus den 80ern gelesen. Ach, das ist einfach echt so super. Also immer nur so kleine Notizen irgendwie aus der Zeitschrift, also so ein bisschen Karl Kraus-mäßig, oder? Heißt der Karl Kraus? Ach Gott, ja. Also einfach sehr, sehr großartig. Genau, das Buch hieß Wie Hannelore Kohl die Russen bezauberte. Sehr, sehr schön von 1986. Gibt's vermutlich nur noch im Antiquariat oder sonst wo. Aber ja.
Das kann man natürlich doppeldeutig sehen. Du weißt schon, dass sie von 15 russischen Soldaten vergewaltigt und aus dem Fenster geworfen wurde 1945.
Nee, wusste ich beispielsweise nicht. Aber ja, gibt dem Ganzen dann vielleicht nochmal eine andere Wendung. Wobei man sagen muss, dieser Buchtitel ist ein Zitat aus, glaube ich, einem Artikel aus der FAZ.
Den war ja wieder Gorbatschow mit der Raisa da.
Über den er sich da ja halt lustig macht. Aber was ich damit einfach nur sagen wollte, so was für eine ja, was für eine andere Zeit das halt noch echt war, sowas, ja, so die 80er, wie dunkel oder grau, so nach aus heutigen Maßstäben, das halt da echt so war, wenn du da halt, wie gesagt, das sind halt dann, ja, ganz, ganz viele ja, Zitate aus der Zeit. Der
ja, man muss halt auch so einfach sehen, in den 80ern, in den frühen 80ern, da war der Krieg, der war halt gerade mal 30 Jahre her. Ja? Also das ist halt, die Typen, die damals an der Front waren, die waren da gerade mal 50.
Ja, ja.
Also das, ich weiß noch, als ich als 7- oder 8-Jähriger im Krankenhaus lag, da lag ich auf einem Zweibettzimmer mit einem älteren Mann, der war bei der Waffen-SS. Ja, also, und der war damals noch nicht alt, der war, wie gesagt, so um die 60 vielleicht. Mhm. Naja, so. Gut, Falk.
Und du wolltest so, noch was hast du noch auf dem Zettel?
Ich hatte noch was auf dem Zettel.
Du hast gesagt, über zwei Sachen willst du noch mit mir reden. Helmut
nee.
Schwan, Helmut Kohl.
Nee, Heribert Schwan heißt er.
Schwan, Helmut Kohl.
Heribert Schwan.
Helmut Schwan ist irgendwie ein Autor von der FAZ.
Nee, wir werden jetzt aber in der anschließenden Patreon-Folge, wo ihr auf jeden Fall alle hinkommen müsst. Wer Falk, wie ist der Link zu Patreon?
Das ist patreon.com/politox.
Das findet, ist ja ganz schwer gewesen.
Findet
jetzt.
Ihr auch in den Shownotes. Oder
findet ihr in den Shownotes. Und da werden wir jetzt noch reden aus einem Sammelsurium. Also zum einen möchte ich gerne noch mit dir besprechen, was wir in die Quarantäne auf jeden Fall mitnehmen müssen, ja. Was uns wichtig ist.
Ja.
Und vielleicht noch, da wir ja jetzt schon öfter die Rede drüber hatten, die drei großen Ideen, wie wir reich werden.
Okay.
Ja. Gut.
Nee, würde ich sagen, ist auch ganz gut, weil es sind jetzt ja auch nur noch 100 Sekunden bis Mitternacht.
Ja.
Ja. Denn die Doomsday Clock wurde vorgestellt. Wurde vorgestellt. Und die Doomsday Clock, wenn die mal dann wirklich der Zeiger auf Mitternacht schlägt, dann ist das Weltende da. Das ist eine imaginäre Uhr von britischen Wissenschaftlern, die jedes Jahr aufs Neue gucken, wie nah die Menschheit gerade am Abgrund steht. Und
gut, wenn ich mir an die Corona-Politik von Boris Johnson denke, dann darf man das als Engländer, glaube ich, auch ruhig denken.
Ja, so das war am 23. Januar wurde sie vorgestellt auf 100 Sekunden. So nah an Mitternacht war die Doomsday-Clock noch nie. Selbst in den Hochzeiten des Kalten Krieges nicht, also selbst zur Kuba-Krise waren es, glaube ich, noch 3 Minuten oder so. Und auf jeden Fall gut. Und Boris Johnson natürlich, ach, weiß man doch, super Typ. Der hat's
ich finde ihn geil.
Ja, auf jeden Fall.
Ich wandere aus nach England.
Wandere aus nach England.
Die nächste Folge nehmen wir dann, ist mir scheißegal, ich komme überall
hin. Gehört ja nicht mehr zur EU.
Ist mir egal, ich bin behindert, ich darf überall hin.
Oder du schwimmst halt einfach durch den Ärmelkanal.
Das ist auch gut.
Ja. Gut.
Gut, Falk, wir sehen uns gleich wieder, hören uns wieder.
Ja, wenn euch das hier gefallen hat, abonniert uns. Klickt einfach auf euren Podcatcher auf Abonnieren oder wenn ihr auf der Webseite seid, da könnt ihr das auch abonnieren. Dann kriegt ihr jede Folge druckfrei nicht natürlich, sondern wie sagt man dann? Direkt ins Ohr gespült. Ins Ohr kriegt ihr unseren verbalen Dünnschiss dann geliefert und ihr könnt uns auch mal bei iTunes oder wo immer man ein Review über diesen Podcast abgeben kann. Könnt ihr das auch mal tun. Oder
uns bei Facebook folgen.
Ja, bei Facebook.
www.facebook.com/politoxpodcast.
Ja.
Geht auch.
Kriegt ihr vielleicht auch mal eine persönliche Nachricht vom Reidi.
Zum Beispiel.
Ja.
Oder ich komme bei euch vorbei, wenn mich der Virus dahin gerafft hat. Als Geist.
Ja. Er hat das Schöne noch irgendwie, wenn uns dann dieser Virus dann alle dahin gerafft hat und dann irgendwann mal Forscher hier durch Deutschland laufen werden.
Wenn sie hier ein Klopapier finden.
Ich weiß ja nicht, warum die alle tot sind, aber zumindest hatten sie saubere Arschlöcher. Bis dahin.
Politox Podcast. Politox Podcast.